Ja, dann nochmal ein herzliches, ja hallo oder einen herzlichen guten Morgen von mir. Ich freue mich, dass ich über den Herrn Jesus predigen darf, von ihm und seinem Evangelium. Das ist meine Aufgabe als Evangelist, das ist etwas, das ich wirklich liebe. Und das ist etwas, was zu meiner Freude gehört, nämlich vom Herrn Jesus zu berichten und seinem herrlichen Evangelium. Und das möchte ich gerne tun. Damit macht man nie etwas falsch, wenn man das erste Mal irgendwo predigt. Einfach den Herrn Jesus verherrlichen, ihn groß machen, von ihm berichten, wie herrlich er ist. Und dabei fing das bei ihm auch so unbedeutend an. Geboren in einem kleinen Dorf, sein Land, heute ein Ministaat. Er wuchs ja bis zum 30. Lebensjahr bei einem Zimmermann auf, eigentlich das, was heute ein Maurer ist, wenn man es genau nimmt, jemand, der Häuser gebaut hat. Er hatte kein Studium, ja, keinen besonderen Abschluss, er hatte nur sich selbst als Referenz, dann zog er 3 Jahre umher als ein Wanderprediger im Land. Und obwohl er viele Wunder begangen hat, unglaubliche Taten und Lehren von sich gegeben hat, waren die religiösen Führer seines Volkes gegen ihn. Am Ende seines Lebens haben ihn alle seine Freunde verlassen, einer hat ihn verraten und er durchlief einen regelrechten Schauprozess. Und als man ihn ausgepeitscht hatte und an ein Kreuz geschlagen hatte, hing er dort. Und sein einziger Besitz, den er hatte, seine Kleider, um die wurde unten das Los geworfen vor seinen Füßen. Man legte ihn in ein fremdes Grab, wurde wie ein Verbrecher behandelt. Und doch, bis heute, gibt es Millionen von Menschen, die sofort ihr Leben für ihn geben würden. Was ist an diesem Herrn Jesus dran? Wie kann das sein, dass jemand so eine Wirkung erzielt hat in dieser Welt? Mehr als alle Könige, Parlamente, Heerführer zusammengenommen. Keiner hat die Welt so verändert wie er. Wie ist das möglich? Und er hatte wirklich nur sich selbst und darum wollen wir auch über ihn nachdenken. Das ist eine Aufgabe für Christen. Seid gesinnt wie Jesus Christus, habt die Einstellung wie er, ahmt ihm nach. Er hat Nachfolger gesucht. Und darum wollen wir ihn heute auch betrachten. Darum und auch aus dem Grund, wie wir es gesehen haben oder da noch sehen, dass es in keinem anderen Menschen Rettung, in keinem anderen Menschen Heil gibt als in seinem Namen. Und wir wollen uns das anschauen. Jesus, geliebt und gefürchtet, ja. Wie haben ihn seine Mitmenschen wahrgenommen? So können wir uns dem Herrn Jesus sehr gut nahen. Und wenn wir damit beginnen, wie haben ihn die Leute, das heißt die breite Masse, das Volk, so ganz breit, wie haben sie ihn wahrgenommen? Dann finden wir das im Matthäus-Evangelium, Kapitel 16, Vers 3. Da hat der Herr Jesus seine Jünger ausgesandt. Sie sind zurückgekommen und der Jesus fragt sie ganz einfach, was sagen die Menschen, wer ich bin? Und die Antwort, die ist wirklich sehr erstaunlich. Matthäus Evangelium, Kapitel 16, Vers 13. Als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Und dann im Vers 14 kommt die Antwort. Sie aber sagten, tja, einige sagen, du wärst Johannes der Täufer, andere aber Elia und andere wiederum Jeremia oder einer der Propheten. Sagt erstmal nicht so viel aus, aber ich habe mal eine Frage. Diese zwei Gestalten, diese zwei Typen, Elia und Jeremia. Woran denkt man, wenn man von Elia hört? Da muss man ein bisschen in der Bibel zu Hause sein. Elia, das war ein Mensch. Elia, das war jemand, der sich furchtlos hingestellt hat vor den König Ahab, ihm seine Untaten vorgehalten hat. Und das ganze Volk, das dem Götzendienst verfallen war, ja, haben dem Baal gedient, dem Götzen Baal, und hat sich furchtlos hingestellt und das Volk zu einer Entscheidung aufgerufen. Wollt ihr dem Baal dienen, dann dient dem Baal. Aber wenn ihr Jahwe dienen wollt, dann dient Jahwe. Hinkt nicht länger auf beiden Beinen. Entscheidet euch. Das war ein autoritärer Typ. Er war in gewisser Weise angriffslustig, wahrheitsliebend, furchtlos, unerschrocken. Und diesen Eindruck hat der Herr Jesus auf manche Menschen gemacht. Das kann man sich leicht denken, wo er sich vielleicht eine Geisel, eine Peitsche gebastelt hat und an den Tempel die ganzen Verkäufer und Wechsler und die Tiere alles hinausgetrieben hat, ihre Tische mit den Münzen umgeworfen hat. Manche haben ihn bei so einer Situation erlebt und haben sich gedacht, wow, das ist ja jemand wie Elia. Jemand, der sich hingestellt hat und die Heuchelei der Pharisäer aufgedeckt hat, öffentlich. Ihr Otterngezücht, ihr Schlangenbrut, ihr zieht über Land und Meer, um einen Proselyten zu machen, also dass ein Nicht-Jude Jude wird. Und dann macht ihr einen Sohn der Hölle aus ihm, zweimal schlimmer als ihr es seid. Ja, so haben die Menschen in Jesus erlebt. Eine Seite des Herrn, die uns oft ja, nicht so gegenwärtig ist. Und auf der anderen Seite Jeremia. Weiß vielleicht jemand, was sein Spitzname ist oder sein Beiname? Jeremia, der weinende Prophet. Sanftmütig, zart, bekümmert. Bekümmert um den Niedergang seines Volkes. Viele Jahre hat er gedient, wir lesen von keiner Bekehrung, keiner Frucht durch seinen Dienst. So ein Mitfühlender. Und auch das war beim Herrn Jesus genauso zu sehen. Er sieht die Menschenmassen, die ihm gefolgt sind, und es bewegte ihn. Sie sind wie Schafe ohne einen Hirten. Ich bin tief bewegt. Oder wir lesen davon, dass er geweint hat. Übrigens der kürzeste Satz der Bibel im Johannesevangelium 11. Jesus weinte. Punkt. Zweimal weinte er dort, auch über Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem. Und weint darüber. Auch so haben ihn die Menschen kennengelernt. Und das ist das Wundervolle an dem Herrn Jesus, dass er das zusammenbringt. Diese Kompromisslosigkeit, Unnachgiebigkeit, Wahrheitsliebe, Angriffsbereitschaft. Anderen gleich das Sanftmütige. Und beim Herrn Jesus ist das tatsächlich so, dass er das zusammenkriegt. Macht und Milde. Er vereint sie in seinem Wesen. Oder Güte und absolute Wahrhaftigkeit. Er kriegt sie zusammen. Oder Demut und absolute Autorität. Ohne abzuheben, kriegt er sie zusammen. Männliche Reife bei kindlicher Unschuld. Er bekommt das wundervoll vereint, in absoluter Harmonie bei ihm. Und diese Liste könnte man fortsetzen. Ja, Menschen, die oft in eine Machtstellung kommen, die lassen es oft an Milde fehlen. Und manche, die zu milde sind, die schaffen es nicht, ihrer Stellung, ihrer autoritären Stellung, ihrer Führerschaft, Leiterschaft gerecht zu werden. Aber bei ihm, er ist das absolute Vorbild. Wir müssen alle auf Jesus schauen, um in sein Ebenbild verändert zu werden. Gnade und Wahrheit muss bei uns zusammenkommen. Und das ist im Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 17, etwas, was grundsätzlich über den Herrn Jesus ausgesagt wird. Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Wundervoll. Und es gibt da eine Gelegenheit, wo Elia und Jeremia beim Herrn Jesus sichtbar werden in der kurzen Zeitspanne einer Predigt. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 4, Vers 22, nachdem der Jesus ausgeredet hatte, Lukas-Evangelium, Kapitel 4, Vers 24, und alle gaben ihm Zeugnis und verwunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen. Und dann hat er aber weitergeredet, der Herr Jesus. Und am Ende, Vers 29, kippt die Stimmung, weil er ihnen die Wahrheit gesagt hat. Und alle wurden von Wut erfüllt in der Synagoge, als sie dies hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn bis an den Rand des Berges, auf welchem ihre Stadt erbaut war, um ihn so hinabzustürzen. Ja, zuerst kommt Jeremia ans Tageslicht. Er predigt Gnade, Annahme. Oh, wie wunderbar diese Worte der Gnade. Und am Ende wollen sie ihn den Abhang hinabstürzen, um ihn so umzubringen. Ja, aus Jeremia wurde Elia in der kurzen Zeitspanne einer Predigt. Oder die Autorität des Herrn Jesus, die wird auch sichtbar, als er unerschrocken, obwohl er gewusst hat, dass die jüdischen Führer ihn umbringen möchten, ist er in den Tempel gegangen und hat dort gepredigt, öffentlich. Und sie haben die Tempelwache zu ihm geschickt. Nehmt ihn fest. Was machen diese Männer? Ja, Männer im öffentlichen Dienst, ausgestattet mit Autorität und Vollmacht. Sie bleiben vor ihm stehen, hören ihm zu, wie kleine Schuljungs. Und dann gehen sie zurück. Was ist los? Wieso habt ihr nicht gebracht? Noch nie hat ein Mensch so geredet wie er. Können wir uns das vorstellen? Dass Polizisten irgendwie geschickt werden, ja? Bringt den Mann sofort in Gewahrsam und die kommen zurück und wow, wie der geredet hat. Können wir uns das vorstellen, was für eine Autorität der Jesus ausgestrahlt hat. Und auf der anderen Seite, Kinder kommen zu ihm. Unerschrocken kommen Kinder zu ihm. Er nimmt sie auf den Arm und er liebkost, scherzt mit ihnen so. Wehrt ihnen nicht, lasst sie zu mir kommen. Ja, und wenn Kinder so unerschrocken zu jemandem kommen. Ja. Und das ist etwas, was in unserem Leben zusammenkommen muss. Das ist, wo Sünde, unser verkehrtes Wesen offenbar wird. Wenn wir auf der einen Seite nur Elia sind oder auf der anderen Seite nur Jeremia, dann geht Segen verloren in unserem Leben. Wenn man nur die Wahrheit jemanden sagt, ja, einen Arbeitskollegen, du musst dich bekehren, du Sünder. Wenn man das so ohne Liebe hinüberbringt. Wir Menschen sind so gestrickt, wir werden alle verlieren, alle. Wenn wir nur knallhart die Wahrheit sagen, werden wir Ablehnung hervorrufen. Das ist so. Aber wenn derjenige merkt, der liebt mich, der würde sein Leben für mich lassen, dann können wir den Menschen alles sagen, wirklich alles. Wenn der Mensch merkt, der liebt mich. Und das war beim Herrn Jesus so. Die Menschen haben das gemerkt. Ja, der sagt uns die Wahrheit, aber er ist bereit, sein Leben für uns zu lassen. Von so einem lasse ich mich gerne anleiten und dem gebe ich auch mein Leben hin. Und wir haben so viele Beispiele in der Bibel. Der Eli im ersten Buch Samuel, Kapitel 2, 24. Seine Söhne waren ganz schlimm. Eli hat gedient dort in der Stiftshütte als Priester. Die Leute sind gekommen, haben ihre Opfergaben gebracht und seine Söhne haben sich an heiligen Dingen, am heiligen Gottesdienst vergriffen und haben das, was Gott geopfert wurde, er hat die besten Fleischstücke für sich herausgeholt und sogar den Leuten Gewalt angedroht. Und Eli sagte, nicht doch, meine Söhne, nicht doch. Wenn jemand sich gegen einen Menschen versündigt, da kann Gott für ihn eintreten. Was ist aber, wenn man sich gegen Gott versündigt, wer soll dafür denn eintreten? Aber nicht doch, meine Söhne, lesen wir. Und was war das Ende vom Lied? Seine beiden Söhne wurden gerichtet von Gott und sind gestorben. Er hätte hier ganz hart, ganz klar durchgreifen müssen. Und so hätte er vielleicht das Leben seiner Söhne gerettet. Er hätte sie hinaustreiben sollen, weg, ihr habt hier nichts verloren. Ihr habt eure Gelegenheit verspielt. Auf der anderen Seite, als Israel auf der Spitze war in seiner Blütezeit unter König Salomo, wo Könige von fernen Ländern gekommen sind, um das zu bestaunen, was er dort aufgerichtet hat. Diese Pracht, seine Weisheit, die ja in alle Landen da erschollen ist und bekannt geworden ist. Die Könige sind gekommen und haben sich hier ein Bild machen wollen. Aber seine Söhne nach ihm, sein Sohn Rehabeam, als er Nachfolger seines Vaters wurde, da hat er nicht auf die Berater seines Vaters gehört, sondern seine jüngeren Freunde hat er zu Rate gezogen. Und sie sagten ihm: Nein, 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 hör nicht auf die Berater deines Vaters, senke nicht die Steuerlast, im Gegenteil, heb sie an, bedrücke, belade das Volk. Und dann hat er gesagt: Mein kleiner Finger ist dicker als die Hüfte meines Vaters. Hat er euch mit Peitschen gezüchtigt, ich will euch mit Skorpionenstacheln züchtigen. Und sowas, zu was hat diese Härte geführt? Zur Spaltung des Landes in Nordreich und Südreich. Also wir sehen, der Herr Jesus bringt Gnade und Wahrheit zusammen. Liebe und Wahrheit begegnen sich. Und das soll und muss in unserem Leben sichtbar werden. Wir haben den Auftrag, lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe. Epheser 4, 15 ist das. Und wo wird unser sündiges Wesen, von dem die Bibel spricht, am meisten sichtbar als in dem, was wir oft reden? Der Herr sagt, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Und wie viele Menschen hat jeder einzelne von uns schon verletzt? Worte einmal ausgesprochen, ja, in Wut oder Unbeherrschtheit, Gereiztheit, die nicht mehr zurückgenommen werden können und die viel, viel tiefer sitzen als irgendwelche Schläge und oft nicht abheilen. Körperlich heilt der manch einer Schlag, Stoß, aber diese Worte können viel, viel schlimmer sein. Und wie oft wird das in der Ehe auch gerade sichtbar? Wo werden unbedachte Worte mal ausgesprochen? Wo staut sich Wut und Ärger auf? Enttäuschung, Vernachlässigung, durch Vernachlässigung und so weiter und so fort. Gerade in der Ehe wird das oft sichtbar. Dort, wo der Mensch so eng zusammenlebt, so eine Verbindung eingeht, wie eigentlich nicht möglich. Außer vielleicht, wenn man mit Gott einen Bund schließt durch den Herrn Jesus. Ich habe da einmal gehört es gibt ja so Bewegungen, die Unfehlbarkeit, die Sündlosigkeit von Christen lehren. Ein Christ kann sündlos leben. Und da soll dann einer aufgestanden sein und gesagt haben, dass er jetzt schon bei 2 Wochen nicht mehr gesündigt hat. Was hat er mitten so im Gottesdienst gesagt? Einer der Brüder ist dann aufgestanden, seiner Frau rübergeschaut. Stimmt das, dass er nicht gesündigt hat? Und sie: Doch, hat er. Doch, hat er. Ja. Vor der eigenen Frau kann man nichts verbergen. Die kennt einen durch und durch. Ja. Und da wird das zum Beispiel sichtbar. Und bei uns ist es oft so. Bei mir zum Beispiel, ich arbeite dran, wie so ein Jeremia, der sich gescheut hat, den Menschen auch die harten Wahrheiten zu sagen. Als Evangelist ein bisschen schlecht, ja, wenn man von der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes reden muss, von der ewigen Trennung, weil er Gott heilig und absolut gerecht ist und wir eben nicht und Licht und Finsternis keine Gemeinschaft haben, das kennen wir alle, in einem dunklen Raum, wenn wir das Licht einschalten, was passiert mit der Finsternis? Die zieht sich zurück in die hintersten Ecken und Winkel. Weil Licht und Finsternis haben null, gar keine Gemeinschaft. Und so ist das mit dem Menschen, der in sich verfinstert ist, von seinem Wesen her einfach verkehrt ist, von Egoismus durchzogen. Er hat keine Gemeinschaft mit Gott. Und deswegen kommt er in eine ewige Trennung zu Gott, der in sich, der Gott der Glückseligkeit genannt wird. Er hat Psalm 16, wo auch meine Taufverse entnommen sind, liebliches Wesen zu deiner Linken, Freude und Leben zu deiner Rechten, das ist bei Gott Friede, Freude, Seligkeit, Erfüllung. Was bleibt, wenn er die Quelle davon ist und man von ihm getrennt ist? Was bleibt als ein wirklich kläglicher Zustand? Enttäuschung, Verlassenheit, Einsamkeit, Depression, Finsternis, Freudlosigkeit, brennendes, ungestilltes Verlangen. So stelle ich mir diesen Zustand vor, dieses Feuer, von dem geredet wird. Dass den Menschen, in das der Mensch hineingerät, weil er nicht bei Gott ist und von Gott erfüllt ist. Und bei uns ist das so, dass ich in so einer falschen Demut oft so Jeremia, ja, Friede, Harmonie, nicht oder selten die Wahrheit gesagt habe, also nicht so klar gesagt habe, um des lieben Friedens willen. Und dann gleicht man oft an einen Menschen, der Sachen sammelt. Wir haben, jeder schleppt so einen Korb mit sich herum und da die ganzen Verletzungen, alles, was schief läuft, das packt er dort hinein. Und irgendwann der Tropfen, der das Fass dann letztendlich dann zum Überlaufen bringt, dann kommt es zu diesem großen Vorwurf, wo wir vielleicht unserem Ehepartner oder Kollegen oder sonst jemanden in der Familie auch den ganzen Korb auf einmal hinwerfen. Der große Vorwurf dann. Und das hat oft, also so gut wie nie, gute Folgen. Und wir schleppen alles so etwas rum. Darum sollen wir die Wahrheit reden in Liebe. Und der Herr Jesus hat uns das vorgemacht. Er hat uns nicht vorenthalten, wie heilig und wie gerecht Gott ist. Wie schrecklich er in seinem Zorn ist, wie er Sünde hasst. Und das kennen wir alle. Jeder von uns liebt etwas, zum Beispiel Kinder. Wir lieben Kinder. Und was ruft das in uns hervor, wenn wir sehen oder davon hören, alleine der Gedanke, dass jemand ein Kind zum Spaß quält? Wenn wir das mitkriegen, dann verwandelt sich diese Liebe, die in uns ist, in einen Feuereifer, der diesen Menschen am liebsten verzehren würde. Und so ist es bei Gott, der in sich die Liebe ist. Die Liebe in ihm ist die Grundlage dafür, dass er überhaupt zornig ist über alles Böse und Schlechte. Da dürfen wir uns in keine falsche Sicherheit wiegen. Ja, Gott ist doch Liebe. Das ist ja gerade das Problem. Das ist gerade das Problem auch. Und der Herr sagt, wir werden alle Rechenschaft ablegen müssen für jedes unnütz gesprochene Wort. Das erschreckt mich, das sage ich euch tatsächlich, aber umso mehr, schau gerade, wenn ich an das Kreuz denke, dass er dort für alles bezahlt hat, dort wird dann die Gnade groß. Und das ist das Wundervolle, je mehr Gott uns die Wahrheit zeigt über sich, seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit und auf der anderen Seite über uns, wie schlecht wir wirklich sind in seinem Licht, umso größer, teurer, kostbarer wird die Gnade, dass er, obwohl er alles Recht dazu hätte, uns sofort zu nehmen und in die Hölle zu schleudern, das wäre gerecht. Das wäre nur allzu gerecht, wenn Gott jeden einzelnen von uns nehmen würde und sofort verdammen würde. Das wäre gerecht. Kein bisschen Unrecht würde uns geschehen. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Doch kommt er hinab, wird uns in allem gleich. Wurde versucht, wie auch wir in allem, sagt die Bibel. Versteht ihr? Der lebendige Gott wird versucht, in Versuchung geführt, wird geschlagen, bespuckt. Der Speichel vermischt sich mit seinem Blut. Und am Ende stirbt er am Kreuz für uns. Der lebendige, heilige Gott hat das für uns getan. Und da wird die Gnade plötzlich so groß, so kostbar. Und das ruft Liebe hervor. Das ruft Liebe hervor. Und das ist Gottes Plan für uns. Nicht, dass wir Furcht haben, ihm nachfolgen, weil wir uns fürchten, sondern weil er unsere Herzen erobert hat. Wir sehen, wir haben etwas unverdient bekommen. Und das ist der Jesus in den Augen der Menge. Die anderen Punkte sind kürzer. Jesus in den Augen seiner Feinde. Das ist gefährlich. Darauf zu hören, was haben seine Feinde, seine Widersacher über den Herrn Jesus gesagt? Aber doch lehrreich. Grundsätzlich hatten sie den Eindruck vom Herrn Jesus, oh, er ist mutig und gefährlich. Das war der grundlegende Eindruck, den sie hatten. Und wir wollen uns zwei Vorwürfe mal anschauen. Nämlich, er ist von Sinnen und er ist ein Fresser und Weinsäufer. Gutes Lutherdeutsch, ja? Ein Fresser und Weinsäufer. Was sagt das von meinem Jesus aus? Dass er von Sinnen ist, spricht von dieser Andersartigkeit des Herrn Jesus. Er war anders. Seine eigene Familie, ja, ist ihm nachgereist, weil sie dachten, er ist von Sinnen. Der ist jetzt komplett durchgedreht. Komplett, der läuft da herum, predigt und von sich ganz anders als die religiösen Führer, nämlich mit Vollmacht und Autorität, sodass sich alle verwunderten. Und sie sind gekommen, um ihn zu holen. Und die Schriftgelehrten sagten, er hat den Beelzebul, durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Oder Herodes, der Johannes den Täufer hat enthaupten lassen, sagte, das ist Johannes der Täufer. Er ist aus den Toten auferweckt worden und darum wirken solche Wunderkräfte in ihm. An dem Herrn Jesus war etwas Übernatürliches, etwas nicht von dieser Welt und seine Antworten, die er gegeben hat, wie er reagiert hat, das war irgendwie anders, fremd. Und darum, wenn euch die Welt als nicht ganz normal, ja, verschreit, dann seid ihr auf einem guten Weg. Und oft fühlt man sich ja dann auch komisch in dieser Welt, wenn man zu den Wahrheiten der Bibel steht. Und das ist mit, hatten wir gestern in der Jugend auch, oder mit der Jugend, das ist mit der Haupthinderungsgrund, dass Menschen zu Jesus kommen und gerettet werden. Menschenfurcht. Was werden die anderen von mir denken? Wie erkläre ich das meinem Mann, meiner Frau, meinen erwachsenen Kindern, den Kollegen? Das muss ich dann auch leben. Das kann man nicht einfach glauben. Das verpflichtet mich ja zu einem anderen Leben. In eine Gemeinde dann zu gehen. Und ich habe das auch gestern erzählt. Ich war in Nürnberg am Büchertisch und ein Mann kommt mit dem Fahrrad vorbei, wir kommen ins Gespräch, ich fange ihm an, die grundlegenden Wahrheiten, wie gerade eben auch, zu entfalten und er nickt alles ab. Keine Gegenwehr, wie man das sonst gewohnt ist, da in der Fußgängerzone. Der nickt alles ab, aber ist kein Christ, ist nicht bekehrt und ich habe bald nicht mehr gewusst, was ich jetzt machen soll. Ich sage, Gott ist heilig, gerecht, der Mensch nicht. Ja, das stimmt, Menschen sind Sünder. Ja, dann brauchen wir Vergebung und die bietet uns Gott durch Jesus, seinen Sohn, am Kreuz an. Das ist die ausgestreckte Hand Gottes, die darf man nicht abschlagen. Gott macht den ersten Schritt auf uns zu. Und was für einen? Und da hat er alles abgenickt. Ich habe gesagt gestern, wie so ein Boxer ohne Deckung. Der nimmt jeden Schlag ohne Deckung. Und dann habe ich gebetet innerlich, Herr, was ist hier los? Ich verstehe das nicht. Und dann kommt mir der Gedanke, Menschenfurcht. Und dann habe ich so, ja, davon erzählt, ja, mit einem Hinderungsgrund, warum Menschen nicht diesen entscheidenden Schritt machen und sich klar bekennen zu Jesus, ist, weil sie sich denken, ja, was werden meine Freunde, meine Verwandten, meine Familie, die Kollegen, was werden die von mir halten? Und dann ist er ruhig geworden und hat nur genickt. Ja, so ist das. Dann habe ich ihm ins Gewissen geredet. Es geht hier um Gott, um ihre ewiges Fortbestehen. Und er, ja, aber, und er hat den Schritt nicht machen können. Vielleicht hat er das im Nachhinein, hat das in ihm gearbeitet, unruhige Nächte gehabt. Ich hoffe es, dass er diesen Schritt gemacht hat. Und falls das jemand hier nicht, auch noch nicht gemacht hat, diesen Schritt, weil ihn irgendetwas zurückhält, gerade dieser Faktor, weil wir Menschen, wir wollen angenommen sein. Wir wollen nicht unbedingt auffallen, schräge Vögel sein, andersartig, von Sinnen. Das wollen wir bestimmt nicht sein. Wir wollen beliebt sein. Aber bei wem wollen wir beliebt sein? Bei den Menschen oder bei Gott? Wessen Ansicht ist uns lieber? Darum möchte ich auch heute aufrufen, heute diese Entscheidung zu treffen, weil die Bibel sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht weiter. Und dann, er war ein Fresser und Weinsäufer, wurde über ihn gesagt. Was heißt das? Wundervoll. Johannes der Täufer, der war bekannt dafür. Ein Mann der Genügsamkeit, Fasten, Askese, in der Wüste, zurückgezogen. Bußprediger, tut Buße und lasst euch taufen. Könnt ihr euch diesen Typ vorstellen, was das für einer war? Auch so ein Elia-Typ. Ein Mann der Enthaltsamkeit und Einsamkeit und der Jesus im Gegensatz zu ihm, ein warmherziger, ein verbindlicher Mensch, der unter den Leuten, egal welcher Schicht, ob reich, angesehen, arm, Zöllner, Sünder, er ist zu ihnen gegangen. Er hat sich einladen lassen, sowohl von den Pharisäern, von den Führern, die etwas galten im Volk, und auch zu Leuten, die verstoßen waren. Ja, Sünder und Zöllner, das war damals so ein Begriff wie bei uns Dick und Doof, Max und Moritz. Das hat man in einem Zug gesagt, ach, Zöllner und Sünder. Und zu diesen Leuten ist er dann eingegangen und hat mit ihnen gegessen, Gemeinschaft gehabt. Da ging es bestimmt fröhlich zu, bei solchen Leuten. Also in der Gegenwart des Herrn Jesus, da wurde keine Geselligkeit, keine freundliche Unterhaltung irgendwie unterdrückt, dass alle nur noch so verklommen da saßen, sondern er war kein abgezerrter, kein gebeugter oder todernster Mensch in dem Sinne, der die Welt verachtete, nur Verachtung für sie übrig hatte. Wir sehen das beim Abschiedsfest von Eli, der ehemalige Steuereintreiber, der machte seine letzte und größte Steuererklärung. Er erklärte, ich gebe das Steuer meines Lebens dem Herrn Jesus. Das war seine größte Steuererklärung. Und bei dieser Gelegenheit wurde er so genannt, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund von Zöllnern und Sündern. Das wurde über den Herrn Jesus gesagt. Und ich hoffe, dass wir Menschen nicht verachten, nicht gering achten, wenn wir sie irgendwie verwahrlost sehen oder einfach gottlos leben sehen. Weil wenn es nicht um der Gnade Gottes wäre, wir genauso wären. Ich komme aus so einem etwas ähnlichen Hintergrund. Ich weiß, wie es ist, so richtig exzessiv zu leben und unten zu sein. Sein Leben zu vergeuden. Und auf dem besten Weg irgendwo am Bahnhof zu enden. Ja? Und dort zu leben. So in dieser Richtung ungefähr. Und es ist mit uns ist das so wie mit so einem Obdachlosen, der schmutzig ist. Der stinkt, sogar nach Urin stinkt. So richtig... Stellt euch vor, er kommt in so einen Laden hinein und will sich da irgendwas kaufen und die Verkäuferin schaut ihn an. Was willst du hier? Was willst du hier? Und dann zeigt er auf jemanden und dieser Obdachlose, das bin ich, jetzt geistlich gesehen, vor Gott in seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit, mein Denken, oft was ich sage, wie ich handle. Ich bin genau so ein Abbild vor Gott. Und dann ist es, als ob ich auf Jesus zeigen kann, ich bin mit ihm hier. Kommt Jesus, er ist mit mir hier. Ich zahle das. Und so ist Jesus für uns Menschen da. Wir können sagen, ich gehöre zu ihm. Ich bin nichts. Unter uns können wir selbstverständlich Unterschiede machen. Der eine ist ein größerer Sünder, der andere ein kleinerer. Aber vor Gott sind wir alle gleich. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und niemand erreicht die Herrlichkeit Gottes. Gott hat eine Messlatte, einen Maßstab seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und der ist er selbst. Gott ist nicht sein eigener Maßstab. Und da fallen wir alle unter durch. Da muss sich keiner irgendwas einbilden. Da sind wir alle gleich. Ich habe da mal einen netten Vergleich gehört von zwei Brüdern. Und die waren stadtbekannt. Ganoven. Richtige Betrüger, Hochstapler, Schlägertypen, Trinker, Gewalttätige. Immer wieder mal in der Ausnüchterungszelle gelandet. Und einer von ihnen ist gestorben. Und der andere Bruder geht zum Pfarrer, zum Pastor und will die Beerdigung dort arrangieren. Und dann sagt er am Ende des Gespräches etwas, wo der Pfarrer gedacht hat, er fällt jetzt vom Hocker. Weil er hat gesagt, Herr Pastor, ich möchte, dass Sie meinem Bruder, am Grab meines Bruders sagen, dass er ein Heiliger war. Und er, blink, blink, wie bitte? Jeder weiß doch, was für Menschen ihr seid. Jeder weiß das doch. Es ist mir egal, Herr Pastor, ich gebe Ihnen so und so eine Summe. Nennt einen ganz hohen Betrag und der Pastor überlegt kurz und sagt, okay, das machen wir, ich mache das. Das hat sich herumgesprochen. Der Tag der Beerdigung kommt, die Leute haben sich gesammelt und sind ganz gespannt. Der Pastor kommt hoch, stellt sich nach vorne und sagt, liebe Trauergemeinde, dieser Mann, den wir heute zu Grabe bringen, er war ein Betrüger. Ohne Ende, wir wissen das. Ein Trinker, ein gewalttätiger Typ, ein Krimineller, ein Schläger. Aber im Vergleich zu seinem Bruder ist er ein Heiliger. im Vergleich. Und die Frage ist, mit wem vergleichen wir uns? Ja? Sogar der war ein Heiliger im Gegensatz zu seinem Bruder, was der sich da herausgenommen hat. Ja? Die Frage ist, mit wem vergleichen wir uns? Wir können uns wirklich für gut halten. Passt schon. Sagen wir jetzt bei uns in Mittelfranken, wo ich herkomme, passt schon. Aber wir müssen uns mit Gottes Maßstab vergleichen und da fallen wir alle unten durch. Und jeder von uns braucht Gnade und wir dürfen auf keinen Menschen herabschauen. Und ganz kurz, der Herr Jesus, ja, wenn überhaupt, dann finden wir Humor bei ihm. In der ganzen Bibel, das scheint dem jüdischen Wesen irgendwie nicht nahe zu liegen. Ja, sind auch sehr, sehr geplagt worden, auch über die Jahrhunderte. Und auf der Bibelschule hatte ich einen Freund, einen meiner besten Freunde bis heute, obwohl wir uns so lange nicht gesehen haben, ein bekehrter Jude, Israelit. Und er hat mir so ein Buch gebracht, hat seine jüdischen Wurzeln da so wieder entdeckt während der Bibelschulzeit und lustige jüdische Anekdoten. Und er hat die mir vorgelesen, ich sehe noch, wie das jetzt so lacht. Und ich schaue ihn nur an, ich konnte drüber nicht lachen. Das war so eine ganz andere Art von Humor. Und vielleicht kennt jemand den Bruder, das ist auch ein Jude. Und der Bruder ist ein Publizist. Und er sagte mal, und hat es so schön auf den Punkt gebracht, er sagte, bezüglich des jüdischen Humors, dieser Eigenart, haben Juden Humor? Er darf das, weil er Jude ist, ne? Haben Juden Humor? Wenn ja, warum nicht? Haben Juden Humor? Wenn ja, warum nicht? Weil es so eigentlich nicht lustig ist. So. Aber die können sich da wirklich, die können wirklich lachen und die können es nachvollziehen. Ja? Mir lag es nicht. Und beim Herrn Jesus, wer hat dann nicht geschmunzelt? Wer hat dann nicht zumindest ja, geschmunzelt in der Menge, wenn er gesagt hat, ihr Pharisäer, ja, er malt ihn so ein Bild vor Augen, ein Pharisäer, dem eine Mücke ins Trinkgefäß gefallen ist und die ist ja unrein. Und die holt er mit dem Saum seines Kleides so hervor und dann schlürft er das weiter. Denn ihr filtert ja die Mücke heraus, aber verschluckt ein ganzes Kamel. Ja, die Speisevorschriften gleich als erstes genannt, unreines Tier, Kamel. Verschluckt ein ganzes Kamel und wenn man sich das bildlich vorstellt, ja, dieser Kopf, der ellenlange Hals und dann der Rumpf, dann die knorrigen Hufe, wer hat da nicht zumindest geschmunzelt bei diesem Vergleich? Oder wo er diesen übereifrigen Nachbarn beschreibt, der da hinläuft, warte, warte, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen. Und gleichzeitig ragt so ein Ast aus seinem Auge hervor. Wir hatten bei uns in der Gemeinde Bibelstunde und unser Ältester, ja auch so ein Bart, der hält die Bibelstunde und dann, warte mal, und holt einen Ast vor und läuft auf den so zu, erste Reihe. Und wie es so gelaufen ist mit seinem Bart, so ein bisschen Bauch. Ich war hinten gesessen und ich musste richtig lachen. Also wenn wir überhaupt etwas wie Humor finden, dann beim Herrn Jesus. Ja. Und Spurgeon hat einmal gesagt, ich habe manchmal den Eindruck, dass manche Christen eine Zitrone auf ihrem Trauerwappen tragen. Ja, so ein Wappen, das man hat, eine Zitrone, ein Trauerwappen, wie er sich immer so blumig ausgedrückt hat. Oder Nietzsche, der Atheist, wie ich finde, einer der konsequenteste Atheist, er sagte, die Jünger sehen mir nicht erlöst genug aus. Die Jünger sehen mir nicht erlöst genug aus. Und ein anderer sagte diesbezüglich, wenn wir der Welt Anlass gegeben haben für ihre Beschuldigung, dass der Meister ein Feind aller Schönheit des Lebens ist und dass die Welt grau wird unter seinem Atem, dann haben wir eine schwere Schuld auf uns geladen. Aber auch das gilt im Gleichgewicht. Der Jesus, von ihm wird auch gesagt, er war ein Mann der Schmerzen, mit Leiden vertraut. In der Bibel lesen wir, es gibt eine Zeit zum Lachen, eine Zeit zum Weinen. Für Krieg, für Frieden, alles hat seine Zeit. Aber dennoch können wir diese Freude in uns haben, dank Jesus, auch in schwierigen Situationen. Und freudlose Christen, das müssen wir uns merken, freudlose Christen sind immer kraftlose Christen. Weil die Bibel sagt, unsere Freude am Herrn, das ist unsere Kraft. Und wenn wir uns über Gott nicht freuen dürfen, sondern nur bedrückt sind, von Furcht getrieben sind und nicht von dieser atemberaubenden, erstaunlichen Gnade und Liebe zu uns, die uns bewiesen hat, dann sind wir schwache Christen. Aber wie gesagt, das muss auch im Gleichgewicht sein. Mein Vater hat zu mir immer gesagt, also meine Mutter hat er nochmal geheiratet, Stiefvater, ich nenne ihn einfach nur Vater, Josef, immer nur lachen ist auch lächerlich. Hat er zu mir gesagt, okay, danke Papa. Hat er auch zu mir gesagt, wenn ich es mal richtig verbockt habe irgendwas und alle Augen auf mich gerichtet waren. Du kannst immer noch als schlechtes Vorbild dienen. Mach dir keine Sorgen. Danke, danke, Papa. Ja. Und dann ganz kurz, wirklich ganz kurz der letzte Punkt. Der Eindruck, den der Jesus auf seine Freunde gemacht hat. Das wird oft übersehen. Zachäus, dieser kleine Oberzöllner, der auf den Mandelbaum geklettert ist, um nur einen Blick auf den Jesus zu sehen, wegen der Volksmenge. Jesus sagt, komm herunter, ich muss mit dir essen. Und innerhalb eines kurzen Gesprächs oder Zeit des gemeinsamen Abendbrotessens ist er wie verwandelt. Dieser Halsabschneider, ja, dieser Gauner, dieser Betrüger, verändert. Aus sich heraus fängt er an, ganz freiwillig die ganzen Untaten zu erzählen. Vierfach will ich zurückerstatten, wenn ich jemanden etwas zu Unrecht genommen habe. Und die Hälfte meines Besitzes gebe ich den Armen. Alleine diese kurze Zeit mit dem Jesus am gemeinsamen Essen hat ihn so verändert. Und seinen Jüngern von Herzen kommende Bekenntnisse. Rabbi, du bist der lebendige Sohn Gottes, der König Israels. Petrus, geh weg von mir, Herr, denn ich bin ein Sünder. Diese Bekenntnisse rang er ihnen ab. Warum? Weil der Herr Jesus Gnade und Wahrheit zusammengebracht hat. Sein Blick, der ging bis ins Herz. Er deckte alle verborgenen Sünden auf. Und der Herr Jesus hat den Menschen nur zwei Möglichkeiten gelassen. Entweder ich bleibe und werde verändert, oder ich klammheimlich verschwinde hier, mache mich aus dem Staub. Aber was anderes hat er den Menschen nicht übrig gelassen. Und jeder hat gemerkt, der Herr Jesus muss das nicht aussprechen. Die Freundschaft mit dem Herrn Jesus, die verpflichtet mich zu einem bestimmten Leben. Das musste der Jesus nicht einmal aussprechen. Und dieser Eindruck wird oft übersehen. Ja, der Zachäus verachtet, der pharisäische Zorn, das Ausgestoßensein aus dem Volk, vom Gottesdienst, hat nichts bewirkt. Aber diese kurze Zeit mit diesem erklärten Materialisten, der Vaterland, Religion aufgegeben hat, auf dem Altar geopfert hat, ja, des Materialismus, der Liebe zum Geld. Und dieser nüchterne Durchblick, diese klare, strenge Reinheit schaffte Vertrauen gleichzeitig und überführte. Und dazu lade ich heute ein, dass wir das, wer das noch nicht gemacht hat, auch wirklich macht, weil Gott eben in seiner Wahrheit, Heiligkeit, Gerechtigkeit wirklich zu fürchten ist. Paulus sagt, darum versuchen wir Menschen zu überzeugen, weil wir erkannt haben, dass Gott zu fürchten ist. Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Er ist ein Richter und Vergelter von jeder Ungerechtigkeit. Das können wir uns vorstellen wie mit Feuer. Das ist von seinem Wesen her Hitze. Und alles, was sich der Sonne nähert, muss verbrennen. Warum? Weil die Sonne von ihrem Wesen her nun einmal Hitze ist. Und so ist Gott unwandelbar, heilig und gerecht, ein verzehrendes Feuer. So wird Gott in der Bibel beschrieben. Aber gleichzeitig sagt die Bibel, er ist voller Liebe und Barmherzigkeit und will den Sünder retten. Und er demonstriert das, indem er für uns sein Leben lässt am Kreuz und für alles zahlt. Jeden Hass, Neid, Streit, Selbstsucht, Lüge, Egoismus, für alles hat er am Kreuz bezahlt. Entweder hat er dafür bezahlt und wir können sagen, ja, ich stinke, aber ich bin mit ihm hier. Ich gehöre zu ihm. Und dann, wenn wir bekleidet mit der Heiligkeit und Gerechtigkeit und Sündlosigkeit von Jesus, das ist, als ob unser Lebenslauf dem Herrn Jesus angerechnet wird und wir bekommen seinen Lebenslauf angerechnet. Das ist Gnade. Er nimmt den Platz für uns ein. Und das ist die Wahrheit Gottes, aber ist auch zu lieben. Und der Hans-Peter Reuer hat das einmal gemacht. Er ist leider schon gestorben. Er hat seine Tochter gefragt, hat gelesen, was? Gott zu fürchten? Gott ist zornig, auch über Sünde, heilig, gerecht. Man soll ihn lieben und fürchten. Wie geht das? Und dann hat er seine Tochter hergerufen und gefragt, ich weiß jetzt nicht, wie sie geheißen, aber gesagt, liebst du mich? Und sie, ja. Aha, und fürchtest du mich auch? Sie ist etwas ruhig geworden und gesagt, ja, manchmal, wenn ich schlimm bin. Also Gott ist ein liebevoller Vater, der auch gleichzeitig zu fürchten ist. Das gilt nicht nur für Menschen, die den Herrn Jesus noch nicht kennen und als Retter angenommen haben, auch Christen müssen sich bewusst sein, dass die Bibel sagt, wo ist ein Vater, der seine Kinder liebt und nicht züchtigt? Ja, auch hier keine falschen Vorstellungen machen. Gerade weil er uns so unendlich liebt, wird er uns auch züchtigen. Und darum möchte ich gerne einladen. Ich möchte gerne die Gelegenheit geben, falls jemand hier ist, den das wirklich angesprochen hat, der das vielleicht in so einer Klarheit noch nicht gehört hat. Und nicht ich, sondern der Heilige Geist, Gott durch seinen Geist selbst jemanden jetzt überführt hat, am Herzen gerüttelt hat, in Unruhe versetzt hat und man merkt, ich muss diesen Schritt noch machen. Wenn ich heute sterbe, gehe ich in die ewige Nacht verloren. Wer das noch nicht gemacht hat, eindringlich möchte ich bitten mit der Bibel, lassen Sie sich mit Gott versöhnen. Im Moment herrscht ein Spannungsverhältnis zwischen jedem Menschen, der hier sitzt und nicht sagen kann, der Herr Jesus hat für alles bezahlt. Für alles. Wer das nicht sagen kann, bei wem das nicht das Lebenszentrum dadurch gebildet wird, davon denke, davon fühle, davon lebe ich, aus diesem Wissen heraus, er ist für mich gestorben, daran klammere ich mich fest an das Kreuz. Nichts habe ich zu bringen, alleine er, wer das noch nicht gemacht hat, diesen Schritt, diese Entscheidung zu treffen, macht das bitte, machen Sie das bitte heute.